Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
Moin Katharina.
Hi.
Du hast für die aktuelle Ausgabe von Zeit Campus einen Artikel geschrieben, in dem es um das große Thema Erwachsenwerden geht. Das ist ja ein ganz schön kontroverses Thema, beziehungsweise glaube ich, dass wahrscheinlich jeder Mensch so ein bisschen seine eigene Meinung dazu hat. Bist du gerade in einer Phase, in der du dich eh irgendwie viel mit dem Thema auseinandersetzt, oder wie bist du darauf gekommen, darüber einen Artikel zu schreiben?
Also ich glaube ja, dass man vielleicht nie richtig erwachsen wird. Also kann man schon sagen, dass man sich da vielleicht irgendwie immer mit auseinandersetzt. Und ich tatsächlich auch konkret, weil ich vor 3 oder 4 Monaten die Journalistenschule abgeschlossen habe und mich jetzt im Berufseinstieg befinde. Und das ist alles ganz aufregend. Und ich würde das auch zum Thema Erwachsenwerden auf jeden Fall dazu zählen.
Du schreibst relativ zum Anfang deines Artikels über die sogenannte Erledigungslähmung. Das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich mega gut kenne. Also, dass man sich so exzessiv eigene neue Stichpunkte auf seiner To-Do-Liste im Kopf produziert, obwohl man die vielleicht gar nicht braucht, obwohl man vielleicht auch mal entspannen könnte, um irgendwie immer was zu tun zu haben. Und du zitierst Klaus Hurrellmann, der ist Jugendforscher, und der sagt, dass unsere Generation, also so die vor 2000 Geborenen, so die 90er-Kids, in erster Linie auf ihre eigene Karriere und auf ihren eigenen Job und auf ihren eigenen Werdegang gucken, woher auch vielleicht diese Erledigungslähmung so ein bisschen kommt. Würdest du sagen oder glaubst du, dass wir, die aus dieser Generation kommen, irgendwie ein ungesundes Verhältnis zu Karriere und Arbeit haben vielleicht?
Also erstmal ist es natürlich immer schwierig, für eine Generation zu sprechen. Mhm. Und Hurrellmann und auch ich, wir meinen da, und auch die Autorin Anne Helen Petersen, die über diese Erledigungslähmung geschrieben hat, damit sind auf jeden Fall eher erstmal Trends gemeint. Also das ist auf jeden Fall wichtig, weil das zu pauschalisieren würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Ja. Ich glaube aber, dass es einen wahren Kern hat, dass die 90er-Kids in eine Zeit geboren sind, wo sie eventuell dazu gezwungen worden sind, sich ganz doll an ihr berufliches Fortkommen daran zu orientieren, weil man so viele politische Umbrüche mitbekommen hat. Man war irgendwie 10, 11, 12, oder noch ein bisschen jünger, als der 11. September kam und die ganze Welt ist irgendwie aufgeschreckt und die Finanzkrise und die Eltern, die Babyboomer, denen es wahnsinnig gut ging, wollten, dass es den Kindern uns auch richtig gut geht. Und ich glaube, dass man deswegen schon davon reden kann, dass es diesen Trend gibt, ja.
Jetzt sagt ja zum Beispiel auch Kelly Williams Brown, eine Buchautorin, die du auch interviewt hast für deinen Artikel, dass die Generation nach 2000, also die sogenannten Millennials, dass die da anders ticken. Wie erklärst du dir denn das, dass die anders ticken?
Du meinst die Generation Z?
Genau, ja.
Was übrigens witzig ist, das ist eigentlich ein Arbeitstitel. Also man hat angefangen mit der Generation Golf oder X und dann kam Y und da hat man das noch bisschen herleiten können, dass Y von dem Warum kommt und Z ist jetzt eigentlich nur ein Arbeitstitel.
Okay.
Ja, ich glaube halt auch, genauso wie eben schon beschrieben, dass das mit der politischen Realität zu tun hat. Also die Klimakrise, in dem Text kommen ja auch ein paar AktivistInnen zu Wort, hat einfach dazu gesorgt, dass etwas anderes als die Karriere für wichtig erachtet wird. Und das ist noch nicht mal nur das Klima, das können auch andere politische Themen sein. Ich glaube auch, Gleichberechtigung kann man dazu zählen und allgemeine andere Lebensentwürfe. Also ich würde sagen, die Jugend ist politischer geworden, was man aber auch, also man kann das aber auch nicht nur auf das Klima drehen, es ist jetzt auch noch die Shell-Studie rausgekommen und da hat sich gezeigt, dass auch viele Jugendliche an Verschwörungstheorien glauben. Aber ich glaube, auch das ist ein Zeichen dafür, dass wir gerade in einer politisierten Welt leben und nicht Dinge einfach so hingenommen werden, im Guten wie im Schlechten.
Interessanterweise hast du dann auch im hinteren Teil des Artikels so die Eltern-Kind-Beziehung so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt. Mhm. Und ich fand es sehr schön und mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen, als du das Beispiel von Rory und Lorelei von Gilmore Girls gebracht hast. weil das auch eine Eltern-Kind-Beziehung ist, die ich, also ich habe die Serie früher auch irgendwie viel geguckt und die mich immer so ein bisschen begleitet hat. Und anhand des Beispiels ist es, finde ich, ganz gut klar geworden, dass du so ein bisschen beschreibst, dass das Elternbild von so einer Autorität, gegen die irgendwie rebelliert wird oder zumindest von der sich so emanzipiert wird, sich gewandelt hat hin zu so einer, zu so einer begleitenden Rolle. Wie erklärst du dir, dass es dazu gekommen ist, dass sich das Elternbild da so verändert hat?
Also da hat auch Herr Hohlmann mir berichtet, dass das eigentlich auch eine schleichende Veränderung ist. Also man kann nicht davon sprechen, dass jetzt auf einmal ist das Elternbild ein anderes. Das ist auch schon bei uns passiert und es gibt auch schon bei Millennials sozusagen diese enge Elternbeziehung. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall, also das ist jetzt eine These von mir, weil ich denke, dass das auch was damit zu tun hat, dass man sich dadurch vielleicht stärker fühlt, wenn man in einer Gemeinschaft, und das ist die erste Gemeinschaft, in die man nun mal hineingeboren wird, ist die Familie. Ich meine, es gibt da auch diverse Modelle und auch Freunde können Familie sein, aber ich glaube, dass das viel dazu beiträgt, dass man in so einer vermeintlich unsicheren Welt Sicherheit eben bei seinen Nächsten finden kann und Eltern eben selber schon nicht mehr so erzogen worden sind und deswegen ihre Kinder auch einfach unterstützen möchten. Ich glaube, dass, also so eben genauso wie bei Lorelei und Rory.
Mhm. Du hast ganz am Anfang des Interviews jetzt hier schon gesagt, dass du nicht so richtig an den Begriff des Erwachsenwerdens glaubst. Es geht mir tatsächlich ähnlich, weil ich immer das Gefühl habe, dass der Mensch vielleicht so ein facettenreiches Wesen ist, dass man irgendwie zwar manchmal bei Personen sagen kann, okay, die ist in dem und dem Bereich irgendwie erwachsen oder verhält sich erwachsen. Und wenn man dann aber andere Bereiche sieht, wie diese Person agiert, merkt man, dass die in zum Beispiel in Beziehungen irgendwie total kindisch und impulsiv und unüberlegt immer noch ist. Was würdest du denn sagen, wie der Begriff des Erwachsenseins für dich aussieht, auch wenn du ihn nicht so richtig für richtig hältst?
Also ich finde auf jeden Fall, dass man davon sprechen kann, dass man eben Entscheidungen trifft und dass man zu denen steht. Ich glaube, das kann man ganz, ganz, ganz grob sagen, dass das elementar fürs Erwachsenwerden ist und fürs Großwerden. Und man kann ja auch Fehler machen und sich für Fehler entscheiden. Das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, das sagt auch die Autorin Williams Brown, dass man Erwachsenwerden nicht mit Perfektionismus verwechseln darf. Mhm. Also jemand kann auf jeden Fall einen tollen Job haben und irgendwie jede Beziehung irgendwie gegen die Wand fahren. Deswegen ist das trotzdem ein erwachsener Mensch und umgekehrt. Also ich glaube, da darf man nicht so streng sein, weil das Leben halt nicht, das Leben ist ja auch nicht perfekt und auch nicht stringent. Und das wäre halt auch vermessen, dann zu erwarten, naja, du bist halt nur erwachsen, wenn du das alles hinbekommst. So. Ja. Also ich glaube, dass es eher darum geht, sich auch zu trauen, auch neue Entscheidungen zu treffen und irgendwie vielleicht auch einfach ein bisschen mutig zu sein und sich zu sagen, okay, ich habe all die Jahre, haben diese Dinge meine Eltern für mich gemacht oder vielleicht meine Partnerin, mein Partner und jetzt komme ich mal an den Punkt, dass ich das selber mache und das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Für den einen bedeutet das Erwachsenwerden, den nächsten Urlaub jetzt nicht mehr mit den Freunden eine Sauftour nach Malle zu machen und für den anderen, die andere kann es bedeuten, jetzt endlich mal alleine loszufahren. Also ich glaube, das ist auch von Lebensentwurf zu Lebensentwurf unterschiedlich. Da darf man, glaube ich, auch nicht in so eine vielleicht konservative Sicht irgendwie sich das nur reindenken. Also man kann auch mit ganz anderen Entscheidungen ein erwachsener Mensch sein, also selbstverständlich.
Und auch Fragen, die sich, glaube ich, im Laufe eines Lebens immer wieder neu gestellt werden, oder? Und in denen man immer wieder an verschiedenen Phasen wahrscheinlich auch zu verschiedenen Antworten kommen kann unter Umständen, sodass sozusagen dieser Erwachsenheitsbegriff so sehr beweglich ist. Also mal sieht es so aus, mal verliert man vielleicht auch so ein bisschen diese Fähigkeit zur Selbstständigkeit und irgendwie zum verantwortungsvollen Sich-Entscheiden, oder?
Ja, also ich meine, es gibt ja auch so Quarter-Life-Crisis ja. Und Midlife-Crisis und das kann man ja, also das ist jetzt auch eine These, aber das kann man ja auch deuten als einen Moment, wo sich der Mensch mal wieder dem bewusst wird, auf was vom Weg er eigentlich da unterwegs ist. Das ist natürlich alles philosophisch. Also die Frage so, ist das ganze Leben ein Erwachsenwerden? Also das muss, glaube ich, jeder und jede für sich selbst beantworten. Ich glaube aber schon, dass man gut daran tut, den Menschen als ein Wesen zu begreifen, das sich eben kontinuierlich verändern kann und auch darf vor allen Dingen. Also, dass man auch sagt, okay, man kann auch irgendwie, weiß ich nicht, mit 50, 60 nochmal irgendwie neu anfangen oder irgendwas anders machen. Das ist aber dann jetzt, glaube ich, eher weiter weg von dem Text, den ich geschrieben habe.
Das ist, finde ich, aber geht so ein bisschen einher mit der Thematik, wenn man so dieses Erwachsenwerden so als Aufhänger nimmt, dass das ja super schnell sich einhakt in so einen größeren philosophischen Kontext, finde ich, oder?
Ja, klar, also weil natürlich man denkt beim Erwachsenwerden, es ist halt was sehr Intimes, wenn man denkt unweigerlich über sich selbst nach. Ja, also absolut. Niemand wird darum kommen und sich fragen, wie sieht's denn bei mir aus? Und ich glaube, deswegen versucht man es auch für sich selbst wahrscheinlich auch irgendwie zu erklären. So. Also egal in welcher Phase man steckt. Und ich denke, jeder will auf eine Art auch was Positives dabei hören. Also wenn man irgendwie älter ist, will man sich irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen bewusst machen, hey, ich kann irgendwie noch trotzdem alles irgendwie machen, was ja auch stimmt, meiner Meinung nach. Ja. Und gleichzeitig will, wenn man irgendwie jung ist, ist es auch ein bisschen beruhigend und tröstend zu wissen, ach komm, da komme ich irgendwie auch noch hin. So. Deswegen fand ich das auch irgendwie ganz schön. Also neben dem Text stehen ja auch so Protokolle, die unsere Hospitantin Janne Knödler aufgeschrieben hat. Und ja. Da werden eben auch Situationen beschrieben und die sind immer ganz individuell. Und man muss nicht mit 25 in die erste eigene Wohnung ziehen, aber so ein Moment, es gibt irgendwie, jeder hat so Momente des Erwachsenwerdens für sich und definiert er für sich selbst. Und wir haben da jetzt auch ein paar genommen und es gibt natürlich auch noch etliche andere Punkte, die man da wählen kann. Wann habe ich das erste Mal ein Regal angebracht? Wann habe ich das erste Mal irgendwie mir einen teuren Anzug oder ein teures Kleid gekauft, weil ich irgendwie schick sein wollte. Anyway, das ist so. Oder ich habe eine Pflanze umgetopft. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und jeder, glaube ich, sieht auch in einem Punkt was anderes. So, es gibt Leute, ich bin zum Beispiel ewig nicht Auto gefahren und ich wüsste, okay, wenn ich mal wieder Auto fahre oder mir ein Auto mieten würde, wäre das für mich voll der krasse Moment. Und ich würde sagen, okay, jetzt bin ich wieder ein Stück weitergegangen. Mhm. Und ja, ich glaube, deswegen ist das so philosophisch, weil man sich unweigerlich in ganz vielen kleinen Momenten damit irgendwie beschäftigen kann, was das eigentlich jetzt so im großen Ganzen bedeutet. Also, wenn man dafür so ein bisschen auch sensibel ist, natürlich.
Hast du dich jetzt in der Recherche und in der Arbeit an dem Artikel selbst so ein bisschen gebildet oder hast du das Gefühl, du verstehst jetzt auch von dir selbst in diesem Themenkomplex Erwachsenheit, Erwachsensein mehr?
Also ich habe vor allen Dingen viel über, ein bisschen den Gesellschaftswandel gelernt. Ich fand das auch wichtig in der Recherche. Am Anfang wollte ich einfach nur eine Geschichte über das Erwachsenwerden schreiben.
Ja.
Hab dann schnell gemerkt, ich bin 28. Ich bin immer noch jung, aber selbstverständlich sind die Leute, die jetzt in die Hörsäle kommen, sind einfach 10 Jahre jünger. Und wir haben gerade eine sehr politisierte Jugend. Und ich dachte, das kann ich jetzt nicht ignorieren. Ich muss mich schon fragen, ob es jetzt da eine Veränderung stattgefunden hat. Und das ist das, was mir tatsächlich bei dieser Recherche aufgefallen ist. Und ich hatte persönlich Vorurteile gegenüber diesen Eltern an der Uni und das habe ich aber wirklich anders gesehen. Also klar gab es auch da irgendwie Leute, die gefragt haben, ja, sind Englischkurse Pflicht und als würden sie jetzt bald anfangen zu studieren.
Ja.
Aber die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch einfach da für ihre Kinder, die auch ein bisschen aufgeregt waren so und haben denen halt irgendwie den Semesterbeitrag irgendwie überweisen denen und das fand ich jetzt, das war jetzt schon weit weg von Helikopter-Mentalität. Also das waren halt einfach irgendwie, ja, die waren halt einfach füreinander da, so. Und das hat mich schon überrascht und ich glaube, das habe ich irgendwie gelernt, dass dieses Konzept des Erwachsenwerdens, auch wie das Leute sehen, immer uns auch sehr viel über die Gesellschaft erzählt und die Jugend auch erzählt. Weil es gibt ja auch dieses Evergreen von Aristoteles, glaube ich, der sich schon über die Jugend aufregt und dass die irgendwie ungezogen ist und sonst was. Und das ist natürlich immer so ein bisschen so ein gelerntes Narrativ, wie sich die Älteren die Jüngeren anschauen. Und ich fand es halt spannend, dass ich auf einmal, ich bin jetzt auch in so einer Position, dass ich zum ersten Mal sagen kann, okay, ich kann mir auch mal die Jugend angucken. Und ja, fand es irgendwie voll spannend, dabei zu lernen, okay, das, da gibt's auch einfach Sachen, die sind sau interessant und die können diese Gesellschaft auch irgendwie natürlich positiv formen. Und allein dieser ganze Aktivismus, das hat es auch Herr Rungelmann gesagt, ist, also das verleiht den Menschen, die sich engagieren, einfach so Energie und Kraft und Kapazitäten, die das ganze Leben einfach begleiten werden. So, deswegen, es ist irgendwie voll spannend, sich anzuschauen, wie das jetzt irgendwie auch weitergeht. Auch mit, also mit, nicht nur mit Fridays for Future, auch die ganzen anderen Demos und Aktivitäten, die es gibt. Ob das jetzt irgendwie Seebrücke-Demos sind oder ob das Demos aus der YouTube-Community gegen das Urheberrecht, den Urheberrechtsparagrafen sind. Da ist, glaube ich, ganz, ganz schön viel im Umbruch so. Ja, jede Generation hat halt andere Punkte und trifft andere Entscheidungen. Und Entscheidungen sind eben, finde ich, das elementare, der elementare Teil des Erwachsenwerdens. So.
Ich finde es lustig, dass du sagst, dass du jetzt in einer Position bist, in der du mal die Jugend beobachten kannst und das sogar auch noch beruflich. Das ist vielleicht so ein bisschen dein Erwachsenwerden in a nutshell.
Ja, natürlich. Also das ist schon natürlich jetzt Teil des Jobs, den ich jetzt mache als Journalistin. Aber ich glaube, dass das auch gut ist. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass sich nicht nur irgendwie 55-Jährige angucken, was die 18-Jährigen machen, sondern dass das vielleicht, jetzt bin ich mal ein bisschen kitschig, dass das vielleicht auch einfach so ein bisschen so die großen Geschwister sind, die sich da mit beschäftigen, weil man irgendwie da schon einfach auch versteht, was da so los ist, weil man nicht irgendwie denkt, so, hä, verstehe ich gar nicht, sondern so, ah, interessant, erzähl mir mal, was dich bewegt, so. Ja. Also meine Schwester ist 21 und hat irgendwie vor einem Jahr angefangen zu studieren und viele Dinge sind mir neu und andere verstehe ich auch total. Und das ist, glaube ich, gut, dass es da auch so ein, ja, weiß ich nicht, nicht Schulterschluss, aber dass es da einen Austausch gibt, so. Genauso wie sich ja auch die, also das ist ja auch zum Beispiel bei Fridays for Future passiert. So, es sind ja mittlerweile längst nicht nur noch Schülerinnen und Schüler, die da auf die Straße gehen, sondern die haben sich auch ausgetauscht, weil Jugend ist halt auch nicht nur, weiß ich nicht, die Leute, die zur Schule gehen, sondern halt auch noch mehr. Und ich würde auch sagen, ich weiß nicht, wie alt bist du?
24 bin ich. Ich werde jetzt
25. Du bist 24, ja, siehst du. Also ich glaube, da gehören wir irgendwie auch noch dazu. Und das hat deswegen auch voll Spaß gemacht, weil man hat sich natürlich irgendwie auch mit sich selbst auseinandergesetzt, aber gleichzeitig auch irgendwie mit irgendwie anderen Prozessen, die da stattfinden.
Ja, das ist ein sehr großes und sehr diverses Thema, was du da aufbereitet hast. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du in dieser Folge von Zeit Campus zum Hören hier mit mir darüber gesprochen hast.
Ja, sehr gerne.
Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.